Die Anklage lautet schlechter Filmgeschmack und Unkenntnis über die Filmklassiker. Damit herzlich willkommen zurück im Knast, herzlich willkommen zurück zu Schorsching lebenslang, dem MCU-Special Nummer 26. Ich bin der Tobi und heute nur mit mir dabei der Bernd. Hallo Bernd.
Oh, auf ein neues.
Auf ein neues. Wir gehen weiter in unserem kleinen MCU-Special, das eigentlich ziemlich groß ist, wenn man mal bedenkt, wie viele Folgen das jetzt hier so werden. Heute reden wir über Loki Serie Staffel 1. Und dazu, vielleicht anfangen nochmal, ihr habt es in der letzten Folge gehört, wenn ihr die State of the Universe Folge gehört habt, Loki ist zuletzt mit dem Raumstein verschwunden in dieser Rettungsaktion bei Endgame, wo er den Tesseract bekommen hat und sich einfach wegteleportiert hat. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Yep.
Es handelt sich hier um den Loki, der gerade New York angegriffen hat und hier das Portal öffnen wollte, um die Außerirdischen auf die Erde, damit alles Asche ist. Es ist nicht der Loki, der schon noch bei Thor 2 und bei Thor 3 am Ende mehr oder weniger gut Kumpel mit seinem Bruder war und auf dem Schiff dann von Thanos umgebracht wurde. Das ist nicht der Stand von Loki, den wir hier haben. Es ist der Loki, der gerade New York und die Erde untertan machen wollte. Immer im Hinterkopf behalten. So, die Serie kam 2021 raus. Ich glaube, die kam sogar auch noch vor Black Widow irgendwie im April. Ist auch egal. Haben soweit keinen Kontakt miteinander. Es sind in der ersten Staffel 6 Folgen. Länge jeweils so 45 bis 55 Minuten. Variiert immer so ein bisschen. Die Showrunnerin ist Kate Herron. Die hat dann davor Sex Education gemacht. Daybreak und danach hat sie noch eine Episode von Doctor Who geschrieben, jetzt aktuell. Und das war's eigentlich. Hat vorher ein paar Kurzfilme Regie geführt und geschrieben, aber jetzt nichts, was irgendwie bekannt ist. Dann haben wir die Musik, ist von Natalie Holt. Schon mal ein ganz großes Lob. Die Musik bei Loki ist wirklich fantastisch. Und das ist nicht nur dieses Loki Green Theme, was ich eben eingespielt habe, auch dieses Opening, was sich so ein bisschen wie Akte X anhört, sag ich mal. Werde ich gleich nochmal einspielen. Das hat sie auch gemacht. Was hat sie vorher gemacht? Auch viel im Fernsehen unterwegs gewesen. Hat jetzt danach bei Obi-Wan Kenobi zum Beispiel die Musik gemacht. Bei der vorletzten Star Wars Serie auf Disney Plus.
Mhm.
Und ein paar Filme, die mir jetzt aber alle nichts sagen. Ja, Natalie Holt. Dann habe ich hier noch die Kamerafrau Autumn Durald Akpor, hat danach noch die Kamera gemacht bei Black Panther 2. Wakanda Forever werden wir dann auch noch irgendwann drüber sprechen. Und dann kommen wir auch schon zum Cast. Wir haben natürlich einmal Tom Hiddleston als Loki Laufeyson, der Ziehsohn von Odin und Frigga. Er ist ja eigentlich einer von den Dunkelelfen, Eiselfen-Dingsbums. Ja, war es, er ist ja nur so ein Kuckuckskind im Prinzip.
Ja.
Ja, hat natürlich bei den Thor-Filmen mitgespielt, Avengers, wo er aufgetaucht ist. Kong Skull Island hat er noch gemacht, zwischendurch, Night Manager. Und dann jetzt eben hier Loki, erste und zweite Staffel. Dann haben wir einen der Gaststars. Owen Wilson spielt den Mobius M. Mobius. Einen der Zeitagenten in der TVA. Was das ist, werden wir gleich drauf eingehen. Ja, Owen Wilson natürlich damals bekannt geworden durch Zoolander. Meine Braut, ihr Vater und ich. Geisterschloss, Armageddon, Anaconda, Cable Guy, Shanghai Nights und so weiter. Starsky und Hutch. Also die ganzen Comedy-Filme, das war ja eigentlich so sein Business. Nachts im Museum hat er auch mitgespielt. Owen Wilson. Dann haben wir Gugu Mpatha-Raw, die spielt die Ravonna Renslayer, diese Richterin in der TVA. Die hat vorher auch eine ganze Menge gemacht. Doctor Who, 4 Episoden. Beyond the Lights, Jupiter Ascending, erschütternde Wahrheit, das ist dieser Concussion-Film, Kopfverletzung in der NFL mit Will Smith. Black Mirror, ach genau, die hat die in der Superfolge San Junipero hat sie die weibliche Hauptrolle, eine der weiblichen Hauptrollen gespielt. Schön und das Biest hat sie noch gemacht, Dunkle Kristall, Morning Show, 10 Episoden und dann halt hier Loki. Dann haben wir, Moment, ich muss ganz kurz gucken, wie ihre Rolle heißt. Hunter B15, gespielt von Wunwi Musaku. Die hat auch eine ganze Menge gemacht. 2 Folgen auch Black Mirror gemacht. End of the Fucking World. Bei Luther ein paar Episoden mitgespielt. Batman wie Superman, Dawn of Justice. Habe ich jetzt nicht gefunden. Sie steht in der deutschen Wiki nicht in dem Cast mit drin. Also irgendwo Nebenrolle irgendwo gewesen sein. Lovecraft Country hat sie noch gemacht und We Own the City. Dann haben wir Tara Strong und Tara Strong spricht Miss Minutes. Miss Minutes ist in dieser TVA so eine Art Karl Klammer, wenn man sich das so früher bei Windows, dieses kleine Icon, das immer aufgepoppt ist und so Ratschläge gegeben hat, so kann man sich Miss Minutes vorstellen. Ist halt so eine Uhr, so eine gemalte Uhr, die halt irgendwie in dieser TVA so ein Assistenzsystem mehr oder weniger ist. Gesprochen von Tara Strong. Sie ist auch hauptsächlich bekannt als Synchronsprecherin, hat bei Prinzessin Mononoke mitgesprochen in der englischen Version. Kann ich jetzt wahrscheinlich sogar Mononoke selber. Hier ist in der deutschen Wiki leider nur die deutsche Synchronstimme aufgeführt. Hat auch bei Chihiros Reise in Zauberland mitgesprochen. Ice Age, Justice League, Rotkäppchenverschwörung. Wonder Woman, was weiß ich. Also wirklich ganz, ganz viele so Comic-Verfilmungen, auch Rick and Morty eine Rolle gesprochen. Ja, Tara Strong, Miss Minutes. Dann haben wir noch Sylvie, was eine Variante von Loki ist. Gespielt von Sophia Di Martino. Die hat vorher gemacht The Royal Knight, Joblot, Inspector Barnaby eine Folge. Into the Badlands, Yesterday, dieser Beatles-Film von Danny Boyle und danach Die wundersame Welt ist Louis Wayne. Also noch nicht so, das hier ist mehr oder weniger auch ihr Durchbruch gewesen, Sophia Di Martino. Und 2 Leute haben wir noch, einmal Richard E. Grant, der diesen anderen, diesen klassischen Loki am Ende spielt, mit dem Comic-Style und diesen großen Hörnern halt auf. Richard E. Grant ist schon ein bisschen bekannter. Der hat unter anderem mitgespielt bei Hudson Hawk, Meisterdieb. Da ist er mal wieder. Bram Stoker's Dracula, Spice World, der Film. was hat er noch so gemacht? Logan, Wolverine, Film, 3 Folgen, Game of Thrones, Downton Abbey, ein paar Folgen. Also ist schon bekannter englischer Schauspieler. Wir sehen ihn nächste Woche auch gleich nochmal wieder. Er hat bei Star Wars Episode 9 auch mitgespielt. Da muss ich jetzt mal gucken. Können wir nächste Woche drauf achten. Er spielt General Pride. Achte nächste Woche mal auf General Pride, Bernd. Okay. Nee, gut. Ihr müsst natürlich viel damit zu dahin denken. Das passt jetzt natürlich mit der Veröffentlichung. Aber, ja. Bei Saltburn. Der ist ja gerade groß bei Amazon Prime irgendwie drin. Da hat er auch mitgespielt, Richard E. Grant. Und einen haben wir noch, der ist jetzt ein bisschen complicated hier, nämlich Jonathan Majors, der spielt jener, der bleibt. He Who Remains, der große angekündigte Bösewicht, er spielt dann auch, eine weitere Variante von ihm spielt dann später Kang in Ant-Man, hat vorher The Five Bloods mitgespielt, White Boy Rick, Creed 3 war sein letzter Film, da hat er den Bösewicht gespielt. Creed 3 habe ich noch nicht gesehen. Die Rocky-Fortsetzung. Ist natürlich jetzt komplett raus. Er wurde schuldig gesprochen. Mehrere Anklagepunkte. Hier, was war es? Gewalt. Er hat seine Frau geschlagen und da waren noch ein paar so andere Punkte mit dabei. Wurde im Dezember 2023 in 2 von 4 Punkten schuldig gesprochen. Strafmaß kommt jetzt irgendwann im Februar verkündigt, aber noch am Tag, wo das verkündet wurde, hat Disney bekannt gegeben, sich von ihm zu trennen. Was es natürlich für so ein paar Probleme sorgen wird, weil er ja eigentlich als der große Widersacher in Phase 5 und 6 aufgebaut wurde als Kang. Avengers 5 sollte ja The Kang Dynasty heißen, wurde gleich den Tag umbenannt. Da heißt es erstmal nur Avengers 5. Man munkelt noch, ob da vielleicht Secret Wars 1 und dann der andere Secret Wars 2 heißen wird oder so. Es gibt auch jetzt so ein paar Entwicklungen im MCU, gerade Loki Staffel 2, die Auswege bieten, um Kang oder Jonathan Majors halt irgendwie zu ersetzen. Aber da werden wir dann später nochmal drauf eingehen. Das ist halt wirklich problematisch, aber gut, wer weiß. Vielleicht sitzt er jetzt auch mal die nächsten 2, 3, 4 Jahre im Knast. Kannst natürlich nicht irgendwie weiter mitplanen, sollte man auch nicht. Naja. Aber hier taucht er noch auf, zwar nur in der letzten Folge, hat dann aber noch ein paar weitere Auftritte in den nächsten Serien und Filmen. Werden wir dann nochmal drauf eingehen. So, Loki, los geht's. Jetzt spiele ich mal kurz dieses Akte X-artige Intro-Lied ein. Man merkt schon, hier bei Loki geht's um Zeit. Und, was wir auch sagen müssen, Loki, die Serie, spielt außerhalb der Zeit. Es spielt einfach in der sogenannten TVA, Time Variance Authority. Das ist eine Behörde in Häkchen, die die Sacred Timeline, den Zeitstrahl, halt bewacht, dass der so bleibt, wie er ist. Und die arbeiten außerhalb der Zeit. Also alles, was jetzt hier ist, kann irgendwie zu jeder möglichen Zeit sein. Es ist nicht irgendwie auf den normalen Zeitstrahl festgelegt. Deswegen ist diese ganze Musik hier ist auch immer, du hast immer so ein Uhrklicken. Hier Miss Minutes ist auch eine Uhr. Ist alles so auf Zeit angelegt. Aber eigentlich ist es keine Zeitreise-Serie im klassischen Sinne. Es gibt zwar ein paar Zeitreisen so, man sieht ein paar verschiedene Zeiten. Es ist aber nicht so eine klassische Zeitreise-Serie wie Dark oder Zurück in die Zukunft oder so, dass man irgendwo hin muss, um irgendwas zu verhindern. Man sieht immer nur verschiedene Zeiten, was da passiert. Aber es hat nicht so einen direkten Kontakt miteinander. Und was man auch sagen muss, der ganze Style von Loki ist natürlich so in einem grünen Gold gehalten. Auch dieses Marvel Studios Logo, wenn das am Anfang kommt, ist auch mit so einem grünen Hintergrund, goldener Schrift, ist ja alles so auf Loki und sein Kostüm, sag ich mal, abgestimmt.
Ja.
So, jetzt können wir einfach hier mal von Folge zu Folge durchgehen. Ich habe jetzt auch einfach die Zusammenfassung aus der Wikipedia rausgezogen, das fasst die Folgen tatsächlich ziemlich gut zusammen. Brauchte ich mir nicht zu jeder Folge nochmal extra Notizen machen. Ich habe die Folgen jetzt die Tage nochmal alle durchgeguckt, die 6 Stück. Ging ja recht flott. Ja. Ich lese einfach mal vor. Nachdem Loki während der Zeitreise der Avengers mit Hilfe des Tesserakts entkommen konnte, landet er in der Wüste Gobi, wo er kurz darauf von Hunter B5, also B15 und Minutemen der Zeithüterorganisation TVA, Time Variance Authority, kurz TVA, festgenommen wird. Wie diese ihm in ihrem Hauptquartier erklären, verstieß er durch seine Flucht gegen den korrekten Fluss des wahren Zeitstrahls, wodurch er zur zu eliminierenden Variante wurde. Da können wir erstmal kurz Pause machen. Er wird dann von diesen Minutemen, das sind diese anderen Agenten, die halt einem Hunter, einem Hauptagenten unterstellt sind, in dem Fall ist Hunter B15, die fangen ihn ein und können überall so Zeitportale erschaffen und damit zurück in die TVA reisen. Die TVA, dieses Amt, ist wirklich erstmal wie so ein, es ist kurz vor Haus das Verrückte macht, ne? Es ist wie so eine, wie so ein richtiges Amt. Amtsschimmel, ja. Bürohengste. Es hat aber so einen Jetsons-Style. Also wenn ihr noch diese Zeichentrickserie, die Jetsons, kennt, so wie man sich so in den 60er Jahren die Zukunft vorgestellt hat, so sieht das da aus. Also diese ganzen Geräte, Monitore und so, die sehen halt so 60er, 70er Jahre mäßig auch so klobig, aber eigentlich ist alles total modern. Auch die Ausstattung, Tapeten und Farben, es sieht halt alles irgendwie aus wie von vor 40 Jahren. Loki kommt da also an in der TVA, wird dann erstmal durchleuchtet, das ist ja noch so der relativ witzige Part, wo er dann zu diesem Typen kommt, der ihm sagt, so ein Stapel Papier, hier bitte unterschreiben Sie das. Das ist alles, was Sie jemals gesagt haben. Das ist so ein Meter hoher Stapel ausgedrucktes Papier einfach. Und Luke, das glaube ich nicht. Und zack, geht so ein Drucker, druckt noch eine weitere Seite aus, wo halt draufsteht, das glaube ich nicht, was hier oben drauf kommt. Bitte unterschreiben Sie das, so als Beweismaterial. So, lese ich mal kurz weiter vor. Vor Gericht möchte ihn die Richterin Ravonna Renslayer schon für schuldig befinden und zurücksetzen lassen. Doch der Analyst Mobius M. Mobius interveniert, da er den Nutzen von Loki erkennt. Mobius war zuvor im Jahr 1549 in Frankreich einer Variante auf der Spur, die zahlreiche TVA-Hunter und Minutemen tötete, deren Zurücksetzungsladung stahl und von den Einheimischen mit dem Teufel verglichen wurde. Vielleicht kurz zurück, wenn die irgendwo eine Variante einfangen, dann setzen sie so eine kleine Granate hin und dieser Zeitstrahl wird zurückgesetzt. Also wird wieder auf den Ursprungswert zurückgesetzt, bevor diese Variante da aufgetaucht ist. Varianten sind immer dann, wenn irgendwie, wie jetzt bei Loki, was passiert in der Zeit und der Zeitstrahl abknickt. In dem Fall Loki, der halt den Tesseract genommen hat und abgehauen ist. Da bricht der Zeitstrahl natürlich ab oder zweigt ab und das muss verhindert werden. Jedes Mal, wenn das passiert und die Leute, die dafür verantwortlich sind, sind halt die sogenannten Varianten. So, Mobius versucht daraufhin Loki in einem Büro die Bedeutung und Verantwortung der TVA näher zu bringen und zeigt ihm dafür Ausschnitte aus Lokis vergangenem und alternativen zukünftigen Leben. Der Gott des Schabernacks hält jedoch alles nur für eine Illusion, als er schließlich mit dem zukünftigen Tod seiner Ziehmutter Frigga konfrontiert wird. Also wir sehen ihn ja wirklich, all das, was eigentlich Loki passiert ist in den Filmen nach Avengers, also in Thor 2, wie seine Mutter in Thor 2 gestorben ist und auch wie er selber am Ende von Thanos erwürgt wurde. Er sieht also seinen eigenen Tod in diesen Aufzeichnungen. Genau, es kommt jetzt nämlich nach einem Fluchtversuch, der scheitert, da innerhalb der TVA weder Magie noch die Infinity-Steine funktionieren, sieht er auch seinen eigenen Tod und gibt sich im Anschluss gegenüber Mobius als nicht von Grund auf böse zu erkennen. Mobius bietet ihm daraufhin einen Job an. Loki soll seine eigene böse Variante durch die Zeit jagen. Denn diese Variante, die überall diese Zeitzurücksetzungsgranaten stehlt, ist eine Variante von Loki. Was wir auch sehen, bei diesem Bürohengsten, irgendwann wird doch so eine Schublade aufgemacht, wo einfach so 20, 30 Infinity-Steine drin liegen.
Ja.
Die haben hier keine, die haben hier keine Macht, geht nicht. Aber manche benutzen die hier als Briefbeschwerer. So. Genauso wie Loki halt, der ab und zu probiert zu zaubern, funktioniert nicht, in der TVA ist alles gebannt.
Ja.
So, Folge 1. Machen wir weiter mit Folge 2. Als die von der TVA gesuchte Variante von Loki 1985 auf einem Mittelaltermarkt in Wisconsin den TVA-Hunter C20 entführt, werden Mobius und Loki zusammen mit weiteren Einsatzkräften zum Tatort geschickt. Da beide keine weiteren Spuren finden können, beauftragt Mobius Loki, die TVA-Akten zu durchstöbern und so einen möglichen Aufenthaltsort der Variante herauszufinden. Bei einem Bericht über Asgards Zerstörung, in Klammern Ragnarök, erkennt er, dass bei Apokalypsen kleinere temporale Abweichungen vom wahren Zeitstrahl keine für die TVA messbaren Auswirkungen haben. Da die finale Tragödie unumstößlich ist und diese Zeitfenster daher als ideale Verstecke für die flüchtige Variante dienen können. Das wird also überlagert, wenn man irgendwo bei so einer Katastrophe sich versteckt. Loki trägt Mobius seine Theorie daraufhin vor und beide überprüfen die These bei der Verschüttung von Pompeji durch den Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79. Klar, springen sie kurz nach Italien zurück. Als sich Lokis Entdeckung als wahr herausstellt, findet er durch weitere Indizien den Aufenthaltsort der Variante bei einer Apokalypse im Jahr 2050 raus. Vor Ort kann die Variante, die sich selbst als die sich als weiblich herausstellt, eben angesprochene Sylvie, den für Loki als Aufpasser zugeteilten Hunter B-15 überwältigen und so ungestört mit dem Gott des Schabernacks reden. Loki offenbart seinen Plan, die TVA hintergehen und übernehmen zu wollen und möchte dafür die Variante als seinen Helfer haben. Diese zeigt jedoch nur wenig Interesse an seinem Vorschlag und schickt stattdessen die zuvor entwendeten Zurücksetzungsladungen durch Zeittüren an verschiedene Stellen des wahren Zeitstrahls, wodurch dieser gesprengt wird. In der TVA werden die zahlreichen Abweichungen gemessen, weshalb Renslayer, die Richterin, sich bewaffnet auf den Weg macht. Und man sieht dann schön, wie dieser wahre Zeitstrahl, dem immer so ein Bildschirm, wo halt so die wahre, der wahre Zeitstrahl einfach nur so eine Gerade ist. Und dann sieht man, wie halt so die ganzen Verästelungen auf einmal entstehen. Dass alles noch so okay ist, bis sie oben und unten ist da so eine Grenze. Bis dahin dürfen sie kommen. Wenn es da drüber ist, dann wird's halt kritisch. Und auf einmal so explodiert der Zeitstrahl wie so ein Baum.
Ja.
Geht da raus. Als die Variante durch eine weitere Zeittür verschwindet, folgt Loki ihr. Zeitgleich konnte Mobius den entführten Hunter C20 auffinden, der gesteht, dass er der Variante den Aufenthaltsort der drei Zeithüter verraten hat. Das ist nämlich die Story, die vorher schon erzählt wurde. Es gibt drei Zeithüter, die obersten Bosse dieser TVA, die dafür sorgen, dass dieser Zeitstrahl oder die TVA erfunden haben, um den Zeitstrahl in Ordnung zu halten.
Ja.
So, weiter geht's mit Folge 3. Die Variante hat den entführten Hunter C20 mental über die TVA und die Zeithüte ausfragen können und macht sich auf den Weg zu den goldenen Aufzügen der TVA, da diese mit der Sprengung des Zeitstrahls beschäftigt ist. Dort trifft auch kurze Zeit später Loki ein, wo es zu einem Kampf der beiden kommt, also Loki gegen Sylvie. Als Richterin Renslayer hineinplatzt, nutzt Loki das Tempad, das sind diese Zeitdinger, die diese Zeitportale erschaffen können, um sich und die Variante wegzuteleportieren. Sie landen in der Apokalypse des Mondes Lamentis 1 im Jahr 2077, der mit einem Planeten kollidieren wird. Das ist auch krass, in der Folge hast du die ganze Zeit so einen lilanen Ton, Blaustich über der ganzen Dings, weil die Farbe da so, ja. Weil der Mond halt diese Farbe irgendwie hat. Weil das Tempad keine Energie mehr hat, müssen sie eine große Energiequelle finden und dafür zusammenarbeiten. Allerdings schlagen alle Versuche von Lamentis zu fliehen fehl, unter anderem Lokis Verwandlung in den toten Ehemann einer Fremden, damit sie ihm hilft, wodurch sie dort unvermeidlich festsitzen. Bei der langen Reise stellt sich Lokis Variante als Sylvie vor und erzählt, dass die TVA-Arbeiter wie C20 umfunktionierte Varianten sind und nicht, wie von der TVA behauptet, von den Zeithütern erschaffen wurden. Sie sagt also, alle Leute, die da arbeiten, Mobius, die Hunter und so, haben eigentlich irgendwo ein Leben auf der Erde gehabt und sind von da quasi entführt oder sind entführte Varianten, die jetzt gebrainwashed in der TVA arbeiten. Die selber denken allerdings, alle, die da arbeiten, dass sie von den Zeithütern erschaffen wurden. Wird vor allem wichtig dann nochmal in Staffel 2. Beziehungsweise ist auch gleich in Folge 4. Wir sehen nämlich den ersten Mal in der Rückblende die junge Sylvie, wie sie von Renslayer, damals noch als Hunter tätig, aus Asgard geholt wird und zur TVA gebracht wird, wo sie die gleiche Prozedur wie Loki durchläuft, also wie am Anfang von Folge 1. Sie kann allerdings Renslayers Tempad stehlen und fliehen. In der Gegenwart sitzen Loki und Sylvie noch immer auf Lamentis fest, werden jedoch nach Entstehen eines neuen Zeitstrahls von der TVA wiedergefunden und festgenommen. Weil die beiden fangen ja so an, dass es zwischen den beiden so ein bisschen funkt. Ne? Was auch schon ein bisschen was über Loki erzählt, weil Loki findet sich natürlich selbst am geilsten. Und Sylvie ist ja im Prinzip nur eine weibliche Variante von ihm.
Ja.
Noch immer auf Lamentis von der Zahl von der TVA und festgenommen. Mobius erfährt durch Loki einen allmählichen Sinneswandel und stellt Nachforschung an, wird jedoch wenig später auf Befehl von Richterin Renslayer vor Lokis Augen gestutzt. Das ist quasi das Todesurteil für Varianten. Die haben alle so ein, ja, wie so ein Taser-Schlagstock. Berührung, lösen sich die Leute auf, sie werden gestutzt. Die lösen sich halt einfach auf, man denkt natürlich, die sind tot. Nachdem beide Varianten zu den Zeithütern gebracht werden, die sich als Androiden herausstellen, wird auch Loki von Renslayer gestutzt. Loki ist also dann auch tot. Die Richterin wird kurz danach von Sylvie überwältigt, die von ihr Antworten verlangt. In einer Post-Credit-Scene kommt Loki in einem fremden Ort zu sich, wo er auf mehrere Varianten von sich selbst trifft und angesprochen wird. Und da kommt's, wir haben einmal einen jungen Loki, den wir unter anderem sehen, einen älteren Loki, der halt so aussieht wie damals in den Comics und der Fernseher, also wirklich so grün-gelbes Spandex-Kostüm und so einen riesigen Helm mit Hörnern und auch eine Krokodil-Variante von, und Alligator-Variante von Loki, jetzt so ein kleiner Alligator mit so einem Loki-Helm auf. Das wo er da landet, ist, wie heißt das? Das ist wirklich das Ende der Zeit, ne? Diese.
Ja, genau.
Das ist das Ende der Zeit. Dort landen alle Personen, die gestutzt wurden. Die lösen sich also nicht auf. Die werden einfach an das Ende der Zeit transportiert. Was einfach, ja, eine verfallene Erde ist, wie auch immer, keine Ahnung, ein Planet, wo halt alles zerstört ist, Apokalypse, und wo ein so ein großes Rauchwesen, genannt Alioth, irgendwie die Leute bedroht. Also wirklich so kilometergroßes Dampf-, Rauch-, Nebelwesen, was da immer die ganzen Varianten terrorisiert, die da rumläuft und halt umbringen will. Dieses Vieh bewacht offensichtlich etwas. Mhm. So, Folge 5. Loki erwacht in der Leere am Ende der Zeit, wo alle gestutzten Varianten und zurückgesetzten Objekte landen, um von einem riesigen Wesen namens Alias verschlungen zu werden. Loki wird von 4 sehr unterschiedlichen Varianten seiner selbst aufgegriffen und in ein Versteck gebracht. Währenddessen erfährt Sylvie von Renslayer ebenfalls von der Leere am Ende der Zeit und dass sich dort mutmaßlich die Personen, die die TVA zu verantworten haben, verstecken und dass dort womöglich auch Loki noch am Leben ist. Daraufhin stutzt Sylvie sich selber. Auf der Flucht vor Alias kann sie kurz mentalen Kontakt mit dem Wesen aufnehmen und sieht einen geheimen Ort. Danach begegnet sie Mobius, der ebenfalls noch am Leben ist, klar, wurde auch gestutzt, und beschließt, umzudrehen und es mit Alias aufzunehmen. Auf dem Weg treffen sie auf Loki, der inzwischen zu einem ähnlichen Entschluss gekommen und zu Alias aufgebrochen ist. Nachdem Mobius mit Hilfe des Tempads, das Sylvie Renslayer abgenommen hat, zur TVA zurückkehrt, gelingt es Sylvie und Loki gemeinsam, das Wesen zu verzaubern, nachdem eine der Loki-Varianten ein Abbild von Asgard erschaffen hat, um es abzulenken. Das Paar macht sich Hand in Hand auf dem Weg zum geheimen Ort. Das ist wirklich eine der geilsten Szenen in dieser Serie, wie sie beide probieren, dieses Wesen zu verzaubern, mental irgendwie Kontakt aufzunehmen. Es erst nicht so richtig funktioniert und dann kommt halt dieser alte klassische Loki an und erschafft so ein Abbild von Asgard. Also man kennt ja diese pyramidenförmige Orgelpfeifen-Konstruktion halt, ne, wie bei Thor 1, 2, 3. Und das ist schon, auch mit dem Soundtrack, das ist schon alles sehr, sehr, sehr episch, was da passiert. Das reicht, um den Alioth abzulenken, dass die beiden die Kontrolle übernehmen können. Es öffnet sich so ein Schlitz da in ihm und dahinter ist so ein, ja, wie so eine Geistervilla sieht es erst aus, wie so ein Geisterschloss irgendwie. Da gehen die beiden hin und die Folge ist zu Ende. So, dann, das ist die sogenannte Zitadelle der Zeit. Das passiert jetzt in der letzten Folge. Nachdem Loki und Sylvie die Zitadelle am Ende der Zeit erreichen, treffen sie drinnen auf Miss Minutes, die nämlich, also dieses Karl Klammer Assistenzsystem ist eigentlich böse, die ihnen erklärt, dass jemand sie erwartet. Parallel stellt Mobius Renslayer erneut zur Rede, wobei jene allerdings mittels Tempad durch eine Zeittür verschwindet, um selbst Antworten zu finden. Loki und Sylvie treffen wiederum auf den mysteriösen Gründer der TVA und Hüter des wahren Zeitstrahls, jener, der bleibt. Jener stammt aus dem 31. Jahrhundert und hat mittels Wissenschaft andere Varianten von sich selbst getroffen, gründete doch jedoch die TVA, nachdem ein multiversaler Krieg zwischen den Varianten ausbrach. Schließlich stellt jener die beiden Götter vor die Wahl, ihn entweder zu töten und die Konsequenzen zu tragen oder für ihn die TVA zu übernehmen. Nach einem er sagt dann hier, entweder ihr tötet, wenn ihr mich tötet, dann fängt alles wieder von vorne an. Es werden diese ganzen Varianten von ihm wieder erscheinen, es wird zu einem multiversalen Krieg kommen und am Ende sitze ich hier wieder auf meinem Thron, weil ich bin der, der bleibt. Er ist derjenige, der alle anderen besiegt hat und am Ende übergeblieben ist. Oder ihr übernehmt hier die TVA für mich und ja, geht quasi neuer, oder der Zeitstrahl geht weiter, es ist ja nicht das Ende. Sylvie ist natürlich dafür, ihn umzubringen, um diese ganzen gestutzten Varianten zu befreien oder erst möglich zu machen. Loki hat dann auch aber gar keinen Bock, ihn jetzt umzubringen und die Aussicht zu haben, dass so ein multiversaler Krieg ausbricht. Also gibt's erstmal ein bisschen Beef. Nach einem kurzen Kampf zwischen den beiden Loki-Varianten wird Loki von Sylvie zur TVA teleportiert, sieht ja noch das Tempad, und dann tötet Sylvie den TVA-Gründer, weshalb unzählige neue Zeitstrahlen entstehen. Es explodierte möglich, dieser Ast geht wirklich auseinander. Loki hingegen findet Mobius und Hunter B15, die ihn jedoch nicht erkennen und für einen TVA-Analysten halten. Daraufhin stellt Loki fest, dass an der Stelle, wo sich bisher die Statuen der drei Zeithüter befanden, eine Statue von jenem, der bleibt, steht. Er ist also in irgendeiner alternativen Realität gelandet. Und das war's. Die Serie hört eigentlich so ein bisschen mittendrin auf.
Ja.
Die erste Staffel. War anfangs wohl auch nicht so geplant. Es war wohl eigentlich mal ursprünglich geplant, dass Loki Staffel 1 so 10 Folgen haben sollte und alles erzählt. Also Staffel 1, Staffel 2. Musste dann wieder verschoben, Corona, wie auch immer. Jetzt wurde es zweigeteilt, es sind insgesamt jetzt 12 Folgen geworden. Und was letztendlich denn passiert, sieht man erst, hat man jetzt erst vor einem halben Jahr in, oder nicht mal ein Vierteljahr, in Loki Staffel 2 gesehen.
Ja.
Sollten sie aber nochmal Möglichkeit auf diese Jonathan Majors Geschichte schon mal einzugehen bei Loki Staffel 2 oder da Vorbereitungen, sag ich mal, zu treffen. Wäre vielleicht ein bisschen anders gekommen, wenn sie das jetzt so gemacht hätten mit 10 Folgen. Das war's, Bernd.
Uh-huh.
Was sagst du zu Loki?
Ja, also ich fand die Serie echt, also ich fand die spannend. Ne? Also das auch so eine der Serien mit, die du echt auch so, du hast sie angefangen und dann hast du die eigentlich weggeguckt.
Ne? Ich weiß.
Vor allem, man hat ja auch nicht damit gerechnet, dass Loki auch nochmal auftaucht halt, ne?
Ja, irgendwie, ich hab mir das schon so gedacht, weil es ist ja eine von diesen unlogischen Dingen, die passieren, weil er da den Tesseract nimmt und verschwindet. Ich finde erstmal den Style geil, also dieses Aussehen von der TVA und so, dieses komplett bürokratische, so wie so wirklich das, ne, so ein Amt, so ein klassisches Amt. Das sind diese ganzen Bürohengste, alles ist geregelt mit 1000 Durchschlägen und der muss das genehmigen und so weiter und so fort, wie man das so kennt. Der Look ist klasse, der Soundtrack ist klasse, Loki an sich, also Tom Hiddleston ist klasse, auch Sylvie hat mich beim ersten Gucken genervt, jetzt beim zweiten Mal, wo ich weiß, wie sich das alles so entwickelt, fand ich das alles viel besser. Ich war nämlich damals von der Serie, von der Story an sich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, es wäre viel mehr so dieser Zeitreise-Shit. Wir fahren dahin, verändern was und dann passiert das. Aber die Zeitreisen, die hier stattfinden, sind ja nur so, ja, wie so ein Guckloch in diese Zeit, wo das stattfindet. Das hat ja mit dem Rest so gesehen nichts zu tun, irgendwie. Deswegen also, und auch von jenem, der bleibt, war ich beim ersten Mal gucken, war ich so, ja, wer ist das? Also klar, der ist ja schon irgendwie bekannt, als wenn man Comicleser ist. Kannte ich aber nicht. Jener, der bleibt oder Kang oder wie auch immer, sagte mir gar nichts. Und der hat ja wirklich nur so einen Auftritt, der nur in der letzten Folge für so eine halbe Stunde, nur für diesen Kampf, der erzählt er zwar auch viel, wie es zu diesem multiversalen Krieg gekommen ist, mit seinen ganzen Varianten, die überall aufgetaucht sind. Aber wirklich beeindruckt war ich da nicht. Und dann hat das natürlich noch dieses offene Ende. Er kommt da an, oh, Kacke. Falsche Realität. Ja, und jetzt? Also ich meine, es kommt, glaube ich, es gibt keine After-Credit-Scene, es gibt nur so eine Szene, wo dann steht, Loki will return in Season 2. Also es wurde direkt nach Staffel 1 schon direkt Staffel 2 angekündigt. Muss ja auch so kommen, weil es wirklich ein offenes Ende ist. Und Loki kriegt dann auch wirklich in Staffel 2 ein Ende, sag ich mal. Ja. Aber, wie ich vorhin sagte, das ist alles so, kann man schon mal für den nächsten Film und zu sagen, das, was in Loki passiert, ist abseits von allem, was in den anderen Sachen passiert. Am Ende von Loki 2, kann ich mir vorstellen, hat das wirklich auch Auswirkungen auf die anderen Filme im MCU. Aber hier so Staffel 1, es ist wie so ein Nebenstrang, der irgendwie einfach so daneben läuft. Es hat einfach mit nichts anderem zu tun. Ja. Ich würde sagen, das ist soweit erstmal zu Loki. Ne? Loki sitzt da in irgendeiner alternativen Realität. Wir haben ein paar Charaktere dazu bekommen. Renslayer, Hunter B15, Mobius, M. Mobius, jener, der bleibt. Das sind so die Hauptpersonen. Miss Minutes, die taucht auch wieder in Staffel 2 auf. Ein habe ich jetzt noch vergessen, wie heißt er nochmal? Dieser Typ, der diese Schublade aufmacht, Casey, Hunter K5E, das ist der, wo die Infinity-Steine in seiner Das ist so der erste, mit dem er Kontakt hat in der TVA. Der hat in der zweiten Staffel einen etwas größeren Auftritt. Der taucht hier nur in den ersten beiden Folgen auf. Ja.
So.
Würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder. In 2 Wochen geht's um den ersten Film. Es geht Black Widow. Vielleicht hier nochmal zur Einordnung. Black Widow ist ja in Endgame gestorben, sie hat sich für den Seelenstein geopfert. Und der Film Black Widow spielt zwischen Captain America 3 Civil War und Avengers 3 Infinity War. Also all das, was in dem Film jetzt passiert, spielt zwischen diesen beiden Filmen. Weil, klar, Black Widow ist tot, es ist so ein bisschen die nachgeholte Backstory von ihr, dass man nochmal erfährt, was sie so, wo sie herkommt, was sie, wie ihre Entwicklung vorher war und so weiter und so fort. Na, Bernd, dann würde ich sagen, hören wir uns denn zur nächsten Folge zu Black Widow wieder. Adios.
Ciao, ciao.